Verstehen,
analysieren,
lesen,
graben, untersuchen,
spiegeln,
erklären,
entschlüsseln,
beobachten,
entdecken,
informieren,
messen, experimentieren,
zuhören.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50-Podcast.
Und dazu sagt Thomas Prinzler herzlich willkommen. Strom kommt aus der Steckdose, ist eine so richtige wie unkonkrete Aussage. Denn entscheidend ist, wie der Strom erzeugt wird. Laut Statistischem Bundesamt kam der Strom in Deutschland 2020 zu 45% aus erneuerbaren Energien, 40% betrug der Anteil fossiler Brennstoffe und 11% waren Atomstrom. In der Europäischen Union sind 75% der verbrauchten Energie fossil. Die Energiewende für den Klimaschutz setzt auf erneuerbare Energien. Aber werden die erneuerbaren Energien reichen, auch wenn es infolge des Ukraine-Krieges bald weder Öl noch Gas aus Russland geben wird? Zumal in diesem Jahr ebenfalls die letzten deutschen Atommeiler abgeschaltet werden und die Tage der Kohlekraftwerke gezählt sind. Und nicht nur die Energieversorgung, sondern auch Chemikalien und Kraftstoffe basieren auf fossilen Brennstoffen. Droht ein Kollaps der deutschen Wirtschaft, wird nicht nur der Osten zu Dunkeldeutschland. Nein, denn Rettung naht. H2 Wasserstoff.
Wasser hat den Vorteil, dass wir das in großen Mengen haben und Mutter Natur macht es auch so. Leider ist der Prozess, den Mutter Natur anwendet, um den Wasserstoff zu gewinnen, zu kompliziert für uns.
Kann man sogar sagen, dass Deutschland da an vorderster Front ist, gerade was jetzt die grüne Wasserstoffforschung angeht?
Dementsprechend möchten wir in dem CatLab-Projekt also neuartige Katalysatorsysteme auf Basis dünner Schichten entwickeln. Das kann man sich letztendlich wie ein Käsebrot vorstellen.
Also es hat noch niemand auf der Welt aus Wasserstoff Stahl gemacht, das muss man schon erst mal sagen. Auch das muss erst noch erprobt werden.
Natürlich gibt es Energietransport über weite Strecken, aber es gibt halt noch keinen Wasserstofftransport über weite Strecken. Also da haben wir schon durchaus noch eine Herausforderung.
Bei dem Fall PCK Schwedt gibt natürlich jetzt die besondere Fall, dass ja das Produkt der Raffinerie ist ja Benzin und Diesel. Und da muss man sich fragen, lohnt sich das, das weiterzuführen, weil man ja perspektivisch das ohnehin nicht mehr haben möchte.
Also insofern, das entwickelt sich, das dauert nur länger, als sich die Politik das im Moment wünscht.
Wasserstoff wird in 50 Jahren definitiv ein zentraler Baustein eines klimaneutralen Energiesystems sein.
Wasserstoff als grüner Energieträger der Zukunft wird geradezu messianisch gefeiert, nicht nur von der Politik. Doch was ist dran? Chance oder Scheinriese? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von BR50, der Initiative renommierter Wissenschaftseinrichtungen in Berlin, wie Helmholtz, Leibniz und Max-Planck-Institute, aber auch die Ressortforschung des Bundes und andere Institute, die in der Hauptstadtregion forschen. Grüner Wasserstoff, mithilfe erneuerbarer Energien produziert, gilt als wichtiger Baustein nachhaltiger Energiesysteme. Wasserstoff speichert Energie und lässt sich zu Chemikalien und synthetischen Kraftstoffen verarbeiten, um Mobilität und viele industrielle Prozesse klimaneutral zu ermöglichen. Vor welchen Herausforderungen Wissenschaft, Politik und die Gesellschaft stehen, diskutieren wir jetzt mit Franziska Holz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin. Sie leitet dort den Forschungsbereich Ressourcen- und Umweltmärkte in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt des DIW, deren stellvertretende Leiterin sie auch ist. Sie ist Professorin an der Norwegischen Technischen Universität in Trondheim im Programm Energiewende. Seit 2004 ist sie am DIW. Ihr Thema sind internationale Energiemärkte wie Kohle, Erdgas und Wasserstoff im Kontext von Klimapolitik und Energiewende. Schön, dass Sie dabei sind. Frau Holz, habe ich was Wesentliches vergessen?
Nein, das passt so.
Alles klar. Dr. Steffi Havenka ist die zweite hier in der Runde. Sie studierte Physik an der Berliner Humboldt-Universität, promovierte an der TU Berlin. Seit 2011 forscht sie am Helmholtz-Zentrum Berlin, ist jetzt Projektkoordinatorin am CatLab. CatLab darf ich nicht sagen, hat nichts mit Forschung an Katzen zu tun, würde aber höhere Klickzahlen bringen. Willkommen Ihnen. Kurz, Frau Havenka, CatLab ist?
CatLab ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen zwei Max-Planck-Instituten, und zwar dem Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft hier in Berlin und dem Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion in Mülheim, zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin. Wir wollen hier die neuartige Katalysatoren für die Wasserstoffproduktion entwickeln.
Darüber werden wir gleich ausführlich reden. Die wissenschaftliche Vita von Professor Robert Schlögel ist so lang, dass ich mich beschränken muss. Chemiestudium und Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach Stationen in Cambridge, der Schweiz und in Frankfurt-Main ist er seit 1994 Direktor am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft und seit 2011 Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr. Und er ist Koordinator des Projekts Energiesysteme der Zukunft der Nationalakademie Leopoldina, dessen stellvertretender Chef er auch ist. Und nicht zu vergessen von High Supply, einem gemeinsamen Projekt von Akkatech, der Akademie der Technikwissenschaften und des BDI, des Bundesverbandes der Deutschen Wirtschaft. Dazu gleich mehr. Zunächst willkommen auch Ihnen, Herr Schlügel.
Wunderschönen guten Tag.
H2. Warum Wasserstoff? Es gibt die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Es werden weltweit Milliarden in die Forschung gesteckt. Also was macht Wasserstoff so interessant?
Wasserstoff ist die einfachste Möglichkeit, erneuerbare Energie zu speichern nach einer Batterie. Eine Batterie, die Sie alle kennen, speichert die erneuerbare Energie in Form von freien Elektronen. Das geht aber nicht sehr gut, weil man diese Elektronen nur in schwere Materie packen kann. Deswegen haben Batterien hohe Gewichte und wenig Leistungsdichte. Wenn man das nicht will, dann muss man das Elektron an einen Atomkern anhängen und ein Elektron und ein Atomkern ist ein Wasserstoffatom. Und damit ist das die nächstgünstigste Möglichkeit, wie man Energie speichern kann. Es ist jetzt leider nicht das H-Atom, sondern das H2-Molekül, aber das ist auch nicht so schlimm. Dann hat man eben zwei Elektronen gespeichert. Und Wasserstoff selbst ist natürlich auch ein hervorragender Energiespeicher, wenn nicht seine physikalischen Eigenschaften wären. Sie erinnern sich alle vielleicht noch an den Zeppelin und was da passiert ist. Und der Zeppelin war A groß und da waren wenig Leute drinnen und außerdem hat das ganz schön gebrannt. Also muss man sich überlegen, wie man Wasserstoff in eine Handlungsform kriegt, dass man Weltmengen von Energie damit transportieren kann, dass man das sicher handhaben kann und dass das auch kostenmäßig einigermaßen im Rahmen bleibt. Das ist die Herausforderung.
Okay, jetzt haben wir schon den ganz großen Bogen umspannt. Wir haben eine Flasche Wasser hier stehen. Da ist Wasser drin, H2O, wie man kennt, aber das nützt uns relativ wenig, was Wasserstoff betrifft.
Das ist die Endform. Wenn man die Energie aus dem Wasserstoff wieder rausholen will, dann entsteht tatsächlich H2O. Das ist quasi die Asche, die dabei entsteht. Und man nimmt halt die Asche und macht wieder zurück zu dem, was es am Anfang war. Und das ist ein reversibler Prozess.
Wie gesagt, Wasserstoff ist Energieträger und Rohstoff. Was kann er, wo kann er eingesetzt werden?
Die einfachste Methode ist, Sie können ihn verbrennen. Das ist, geht gut. Es gibt Wasserstoffflammen, es gibt Wasserstoffturbinen. Mit denen kann man den Wasserstoff in mechanische Energie oder in elektrischen Strom zurückverwandeln. Das kann man auch ohne bewegte Teile mit einer Brennstoffzelle machen. Das ist sehr vorteilhaft. Da rührt sich nichts, da hört man nichts. Aber Wasserstoff kann eben noch viel mehr. Er kann nicht nur selbst als Energieträger dienen, sondern man kann ihn in sogenannte Derivate verwandeln. Und dann sind wir bei Ammoniak, bei allen Chemikalien, die wir so kennen. Alle Chemikalien, die wir behandeln, enthalten Wasserstoff. Und wir sind natürlich auch, wie Sie gesagt haben, bei künstlichen Kraftstoffen.
Wasserstoff, um den aus dem Wasser sozusagen rauszubekommen oder überhaupt in seine Form zu bekommen, benötigt dieser Prozess benötigt sehr viel Energie. Wir haben hier im Norden, gerade des Osten Deutschlands, sehr viele Windräder, die erzeugen viel Strom. Wasser gibt es auch, damit kann dann viel Wasserstoff erzeugt werden. Oder wie geht das denn oder wie kann das gehen?
Ja, wir haben letztendlich zwei grobe Varianten, wie man Wasserstoff herstellen kann. Zum einen kann die Energie aus fossilen Energieträgern kommen, also aus Erdgas oder sogar aus Kohle. Aber das ist dann nicht der umweltfreundliche Wasserstoff, über den wir in Deutschland überwiegend reden, sondern dieser Wasserstoff wird aus Strom, und zwar aus erneuerbar hergestelltem Strom, nämlich aus dem Windstrom, den Sie gerade angesprochen haben, oder auch dem Solarstrom hergestellt werden.
Es gibt viele Methoden, um den Strom dazu zu verwenden, Wasserstoff zu machen. Die bekannteste ist die Elektrolyse, es gibt aber auch andere Verfahren und es ist einer der Gründe daran zu forschen, was eigentlich alles für Methoden gibt, wie man Wasserstoff aus Wasser erzeugen kann. Ich möchte aber darauf hinweisen, es gibt auch grüne Methoden, wie man Wasserstoff aus allen wasserstoffhaltigen anderen Verbindungen erzeugen kann. Also das ist nicht auf Wasser beschränkt. Wasser hat den Vorteil, dass wir das in großen Mengen haben und Mutter Natur macht es auch so. Leider ist der Prozess, den Mutter Natur anwendet, um den Wasserstoff zu gewinnen, zu kompliziert für uns. Aber das Konzept haben wir da eigentlich abgeschaut.
Wasserstoff sei der Champagner der Energiewende. Nämlich zu teuer. Für die Produktion von einer Kilowattstunde Wasserstoff sind, habe ich gelesen, 1,6 bis 1,8 Kilowattstunden Strom nötig. Das klingt erst einmal völlig irre, dass am Ende weniger rauskommt als am Anfang reingesteckt. Rechnet sich Wasserstoff heute schon irgendwo? Und vielleicht, wo ist er heute schon im Einsatz?
Ja, Wasserstoff wird ja heute schon in der chemischen Industrie genutzt, nämlich für die Herstellung von den Vorprodukten, über die wir gerade gehört haben. Und da wird er überwiegend aus Erdgas hergestellt, weil Erdgas eigentlich günstig gefördert werden kann. Erdgas ist nur im Moment gar nicht günstig. Also wir wissen, dass die Preise in Europa schon seit dem Sommer 2021 sehr hoch sind. Das heißt, rein rechnerisch wäre es jetzt sogar günstiger, grünen Wasserstoff aus Strom herzustellen. Nur sind diese Anlagen noch im Aufbau begriffen, also wir sind immer noch im Versuchsstadium, das wissen die Kollegen besser als ich. Das heißt, der grüne Wasserstoff, da gehen wir davon aus, dass der jetzt in den nächsten Jahren aufgebaut wird. Und dann, wenn der Strompreis günstig ist, das sind natürlich die Stromkosten auch wichtig, dann auch wirklich günstiger wäre als dieser graue Wasserstoff aus Erdgas. Aber bei den Stromkosten kann auch die Regierung noch einiges tun, um das günstiger zu machen.
Man muss das auch weltweit betrachten. Wir werden sehr wohl die überwiegende Menge von Wasserstoff nicht in Deutschland erzeugen. Das können wir uns nicht leisten, sondern wir werden den importieren müssen. Und weltweit sind die Bedingungen relativ günstig. Sie sind auch günstiger als bei uns, um den Strom zu erzeugen. Dafür kommen die Kosten für den Transport dazu. Und wir haben bei dem Projekt, das Sie erwähnt haben, High Supply, eine sehr gründliche Studie gemacht, wie das mit den Kosten ist, Wasserstoff aus Australien nach Deutschland zu bringen. Da würde man sagen, das ist Unsinn. Es ist aber so, wie die Kollegin gesagt hat, es rechnet sich heute schon.
Wir werden genau darüber das ausführlich angucken, weil das klingt natürlich absolut spannend. Ich will aber zunächst nochmal zu Ihnen, Frau Holz, kommen. Sie haben verschiedene Szenarien für ein zukünftiges europäisches Energiesystem ohne Kohle und Gas entwickelt. Wasserstoff ist da nur eins. Wie sehen die in Kürze aus?
Ja, letztendlich haben wir drei Extremszenarien unterschieden. Eins, wo wir tatsächlich so gut wie nur Strom in Zukunft verwenden. Eins, wo ein größerer Anteil Wasserstoff auch dabei ist und eins, wo ein größerer Anteil synthetisches Methan dabei ist. Dieses synthetische Methan würde dann auch aus grünem Wasserstoff hergestellt werden. Also sprich mit einem zusätzlichen Umwandlungsschritt nochmal der Methanisierung, dann wieder CH4, und das ist letztendlich dasselbe, wie wir heute in Erdgas haben, es ist auch CH4, herstellen. Und ja, jedes Szenario hat so seinen Vorteil und seinen Nachteil. Also zum Beispiel dieses Szenario mit viel synthetischem Methan kann bestehende Erdgasinfrastruktur nutzen, also die Pipelines, aber auch die Kraftwerke für Erdgas heutzutage. Also hätte auf der Seite einen Kostenvorteil, während es halt den Kostennachteil des Methanisierungsschrittes hat. Ein Szenario mit viel Wasserstoff würde bedeuten, dass wir schon durchaus auch Infrastruktur, die wir heute für Gas haben, für Erdgas haben, umwandeln müssten in Wasserstoffinfrastruktur. Das ist nicht ganz zu Nullkosten zu haben, dass wir uns auch überlegen müssen, wo dieses Wasserstoff herkommt und wie viel das kosten würde. Während wir dann im dritten Szenario, oder was ich vorhin als erstes genannt hatte, im stark strombasierten Szenario, diese ganzen Umwandlungsschritte in Wasserstoff und in Methan nicht hätten. Das heißt, es ist erstmal von der Herstellung günstig, aber wir hätten natürlich schon ein bisschen Wasserstoff dabei, nämlich eben dieser Champagner, den Sie vorhin erwähnt hatten, weil Wasserstoff uns einfach hilft, mit diesen fluktuierenden Erneuerbaren umzugehen. Also sprich Wind, der mal weht und mal nicht weht, Sonne, die mal scheint und mal nicht scheint, und diese Speicherungsmöglichkeit gibt in den Perioden, oder für die Zeiten, wo wenig Sonne, wenig Wind da ist. Und so ist ja diese ganze Wasserstoffthematik auch aufgekommen für die Energiewirtschaft, weil das halt Power to X ist, also Strom, den man zwischenspeichern kann.
Sie schreiben aber auch, als Ergebnis dieser Untersuchung, eine weitgehende Elektrifizierung aller Wirtschaftssektoren ist kostengünstiger als eine umfangreiche Verwendung von synthetischem Gas oder Wasserstoff. Also doch mehr Wind und Sonne statt Wasser.
Man muss halt sehen, dass selbst in den Szenarien mit viel Wasserstoff oder viel synthetischem Methan brauchen wir sehr viel Wind und Sonne, weil eben dieser Strom, dieser erneuerbare Strom, um das Wasserstoff herzustellen oder dann auch nochmal das synthetische Methan, der muss ja vorhanden sein. Wir brauchen letztendlich sogar mehr Strom in dem Wasserstoffszenario und in dem synthetischen Methan-Szenario. Dann aber wahrscheinlich sehr viel importiert, also implizit importierten Strom in Form von Wasserstoff oder in Form von synthetischem Methan. Und das wird sich so ein bisschen erweisen, wenn wir sehr viel autark in Deutschland bzw. in der Europäischen Union machen wollen, dann würden wir sehr schnell an Grenzen stoßen.
Herr Schlügel, Sie hatten ja gesagt, da ist also die Elektrolyse und da wird also Wasserstoff erzeugt. Dazu ist etwas ganz dringend nötig, und da komme ich zu Ihnen, Frau Alawenka. Da ist nämlich, das macht er ja nicht einfach so, sondern man braucht das, was in der Chemie ganz wichtig ist. Und alle kennen das vom Auto, ein Katalysator. Welche Rolle spielt der bei der Wasserstoffherstellung an der Stelle?
Genau, also generell sind Katalysatoren eigentlich entlang der kompletten Wertschöpfungskette beim Wasserstoff notwendig. Also nicht nur bei der Produktion, sondern auch beim Transport, bei der Lagerung, letztendlich beim Nutzen auch. Also zum Beispiel Ammoniak oder dann halt Methan, die entstehen natürlich nicht einfach so. Die brauchen dann ein bisschen Unterstützung durch diesen Katalysator. Genau, das Problem ist nur, man braucht natürlich maßgeschneiderte und hocheffiziente Systeme, um zum Beispiel die Kosten halt signifikant zu verringern. Das ist dann zum Beispiel auch das Herzstück vom CatLab-Projekt, wobei hier die Expertise der Max-Planck-Institute im Bereich der heterogenen Katalyse vereint werden mit der Expertise des Helmholtz-Zentrums Berlin in Dünnschicht und Nanotechnologie. Und genau diese maßgeschneiderten, hocheffizienten Systeme, die wollen wir auf Basis neuartiger Katalysatorsysteme entwickeln.
Okay, diese neuartigen Katalysatorsysteme schauen wir uns gleich etwas genauer an, vor allen Dingen was also auch die beiden Expertisen aus den beiden Bereichen betrifft. Ich gehe nochmal sozusagen auf das große Ganze, nämlich auf das Pariser Klimaabkommen. Bis 2050 müssten in Deutschland etwa, auch das habe ich gelesen, 2400 Terawattstunden komplett durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Diese Zahl ist von 2019. Das dürfte inzwischen mehr sein, weil der Energiebedarf steigt. Sie, Frau Holz, haben das ja gesagt. Nun fragt man sich, wie ist das machbar? Oder anders gefragt, ist das überhaupt machbar?
Also kommt darauf an, wie man das sieht. Es gibt die sogenannte technische Grenze, wie viel erneuerbare Energien in Deutschland erzeugt werden können. Und wenn man Deutschland vollständig verspiegelt und verspargelt, dann kann man das machen. Also es ist technologisch denkbar, dass man nicht 2500 Terawattstunden sind nicht denkbar, aber vielleicht 1500 sind denkbar. Aber dann ist alles in Deutschland mit Energiekonversionsanlagen bedeckt. Also alles, was überhaupt geht. Ich persönlich halte das für unsinnig, weil so ein System, diese Autarkie ist extrem teuer, hat das Problem auch der Spitzenlast, die man dann nicht mehr abfangen kann. Sie kennen das Unwort vom Überschussstrom, den es natürlich nicht gibt. Und das kostet einfach irrsinnig viel Geld. Was man tun muss, ist einen vernünftigen Kompromiss zu finden. Es ist aus politischen und auch wirtschaftlichen Gründen sehr sinnvoll, einen Teil der Energie, die wir brauchen, auch bei uns zu erzeugen, weil insbesondere die Energie, die wir bei uns erzeugen, sofort verbraucht werden kann und damit maximale Effizienz erzeugt. Das ist sehr sinnvoll und wir können, da ist noch Luft nach oben, wir haben noch nicht so viele Ausbauziele erreicht, wie wir uns eigentlich sinnvollerweise vornehmen können. Da würde ich sagen, kann man noch ein Drittel von dem, was wir heute haben, dazuzählen, dann würde das funktionieren. Dann sind wir bei cum grano salis vielleicht 300 bis 400 echten Terawattstunden von erneuerbarer Energie, denn Sie müssen bedenken, dass Sie von den heutigen erneuerbaren Energien die Biomasse und das Wasser abziehen müssen, weil wir auf Dauer durch den Klimawandel diese beiden Energieträger verlieren werden. Wir haben also dann nur Wind und Sonne und wenn wir, sagen wir mal, größenordnungsmäßig 400 bis 500 Terawattstunden erneuerbare Energie mit Wind und Sonne in Deutschland erzeugen, das ist eine riesige Menge, es ist viel mehr Wandlung, als wir heute haben und das ist ein Drittel dessen, was wir brauchen.
Es heißt doch aber immer wieder, auch bei Friday for Future Demos, dass erneuerbare Energien ausreichen würden, uns komplett zu versorgen. Wie gesagt, Energieautarkie ist da der Begriff. Da sagen Sie, die Idee ist Unsinn.
Ja, glatt. Ich sage es glatt Unsinn, weil dann ist das ganze Land, dient dann der Erzeugung von erneuerbarer Energie und dann dürfen Sie die Frage stellen, warum machen Sie das eigentlich? Wir sind Exportweltmeister und wir sind mit der ganzen Welt verbunden wirtschaftlich. Es macht doch keinen Sinn zu sagen, die Energie, die 3% dieser Kosten hervorruft, erzeugen wir selber, zerstören dabei unsere Landschaft und wahrscheinlich auch den sozialen Zusammenhalt und dafür exportieren wir alle unsere Produkte weiter in die Welt. Das macht keinen Sinn.
Ich würde es vielleicht ein bisschen nuancierter betrachten. Wir haben auf jeden Fall noch eine große Möglichkeit, unseren erneuerbaren Einsatz zu steigern. Wir sehen, dass weiterhin sich Technologien so entwickeln, dass sie immer effizienter werden, also sprich die Windkraftanlagen und die Solaranlagen. Also wir haben definitiv ein Potenzial zur Steigerung. Ich denke aber auch, dass wir Teil mindestens eines europäischen Systems sind, in dem wir in der Lage sind, ja, für Ausgleich zu sorgen und uns gegenseitig auch mit Strom zu beliefern. Und gerade dieser Ausgleich ist ja ein ganz wichtiges Problem bei den Erneuerbaren, weil halt nicht immer der Wind weht und die Sonne scheint. Da ist auch so ein Thema wie Netzausbau, was auch problematisch ist, aber uns gelingen muss innerhalb der Europäischen Union, eine ganz wichtige Hilfe dabei, insgesamt in Europa unseren Anteil Erneuerbaren zu steigern. Und dann können natürlich die E-Fuels, ich nenne es mal so, der Wasserstoff oder vielleicht das synthetische Methan, noch einen weiteren Beitrag dazu liefern. Aber ich sehe es halt als einen Beitrag in einem insgesamt erneuerbaren System. Ich würde es einfach ein bisschen nuancierter sehen.
Also Wasserstoff als ein Teil von genau. vielen anderen.
Ich kann dazu sagen darf, ja, das sehe ich auch so. Es ist einfach, es tobt ein unsinniger Streit, wie groß das ist. Und das ist eigentlich sinnlos, weil das wird die Wirtschaft von selber entscheiden. Man muss einfach beide Wege eröffnen und es muss uns beiden klar sein, oder in beiden Fällen, dass das ungefähr dieselbe Dimension hat. Das heißt, man muss sich darauf einrichten, dass man die Infrastrukturen für beide größenordnungsmäßig in dieselbe Dimension ausbaut. Und dann liegt man schon richtig. Denn man muss sich überlegen, alle Energiesysteme müssen adaptiv konstruiert werden, weil niemand weiß, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das Energiesystem, das wir heute finden, hat ja auch niemand geplant, sondern das hat sich über 40, 50 Jahre jetzt entwickelt. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das in der Zukunft anders sein wird. Also müssen Energiesysteme so gedacht werden, dass sie mit den veränderten Rahmenbedingungen, die wir auf der Welt vorfinden und unseren eigenen Vorstellungen, wachsen oder schrumpfen können, je nachdem, was gebraucht wird.
Wasserstoff als grüner Energieträger, Chance oder Scheinriese, darüber sprechen im BR50-Podcast der Wasserstoffforscher Robert Schlögel, Steffi Klawenka, die Katalysatoren erforscht, und die Wirtschaftswissenschaftlerin Franziska Holz. In der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, der alten Bundesregierung, war vom Aufbau einer Elektrolyseleistung von 5 Gigawatt bis 2030 die Rede. Aktuell von 10 Gigawatt. Mit der können rund 1 Million Tonnen erneuerbarer Wasserstoff hergestellt werden. Gebraucht werden aber, ist zu lesen, bis zu 3 Millionen. Woher also nehmen? Müssen Sie, ich komme mal zu Ihnen, Frau Klawenka, müssen Sie noch schneller und noch viel mehr Katalysatoren entwickeln?
Ja.
Ja, also woher nehmen?
Mache ich wieder, da können Sie mir wieder gerne widersprechen. Natürlich, das Verhältnis ist, wie gesagt, heimische Produktion gegenüber Import. Und ich glaube auch, dass die 3 Millionen Tonnen nicht ausreichen werden. Also wenn man die 2500 Terawattstunden umrechnen würde, dann würde man auf etwa 25 Millionen Tonnen kommen. Das spielt aber keine Rolle. Wichtig ist zu verstehen, dass wir eine signifikante Menge davon brauchen und diese signifikante Menge in Deutschland nicht hergestellt werden kann. In Europa kann man auch diese signifikante Menge nicht herstellen, weil man sich überlegen muss, die anderen europäischen Länder brauchen ja auch Energie. Und wir schreiten in Europa im Augenblick voran. Deswegen hat man immer so das Gefühl, Deutschland zentrisch, wenn alle anderen Länder für uns Energie produzieren würden, würde schon reichen. Aber die brauchen ja vielleicht auch selber. Also wenn man, wie wir vorhin gehört haben, das wirklich ausgleicht, und ich bin ein starker Fan davon, ja, das muss man gesamteuropäisch planen und konzipieren, dass man sich gegenseitig hilft, dann wird man immer noch aus dem außereuropäischen Ausland eine signifikante Menge importieren müssen.
Und damit sind wir in Australien. Da heißt es neuerdings Australiens Sonnenschein für Europa. Sie, Herr Schlögel, waren da, um darüber, über das Projekt High Supply zu sprechen. Was ist es und was kann es oder soll es können?
High Supply ist ein Projekt des Bundesforschungsministeriums, das vor 2 Jahren begonnen hat und das jetzt in seine Endphase geht. Es wird im September abgeschlossen werden, in der die Deutschen in Form von zwei Teams der Wissenschaft und der Wirtschaft und die Australier in Form von zwei Teams der Wissenschaft und der Wirtschaft sich zusammengesetzt haben und tatsächlich mal eine technologiebasierte Feasibility-Studie, also eine Machbarkeitsstudie durchgeführt haben. Kann man tatsächlich große Mengen von Wasserstoff von Australien nach Deutschland schaffen? Und wenn ja, was sind da für Kosten damit verbunden?
Und da fragt man sich natürlich sofort, Australien am anderen Ende der Welt, das wird nicht mit einer Pipeline, sondern mit Schiffen gehen. Ist das denn nicht viel zu teuer, wenn der nach Europa kommt?
Die Antwort ist ganz einfach nein. Sie können sich überlegen, wir importieren heute aus Australien große Mengen von Gas. Das ist ja auch nicht so teuer. Also eine globale Transportinfrastruktur für Energie gibt schon lange. Nur sehen wir die in aller Regel nicht, weil wir jetzt nicht zum Beispiel in Rotterdam wohnen. Und in Deutschland gibt es eben keine Energiehäfen. Deswegen erkennen wir die Infrastruktur nicht. Aber wenn Sie in Holland wohnen würden, sehen Sie das wunderbar. Nein, die Infrastruktur des Transports ist nicht das Problem. Das Problem ist die Umwandlung des Wasserstoffs in eine transportfähige Form. Das ist schon ein Problem.
Darüber reden wir gleich, Frau Holz.
Genau, da würde ich aber tatsächlich nochmal auch einen Kommentar machen, weil natürlich gibt es Energietransport über weite Strecken, aber es gibt halt noch keinen Wasserstofftransport über weite Strecken. Also da haben wir schon durchaus noch eine Herausforderung, sicherlich auch für die technische Seite. Also es gibt bisher ein einziges Schiff, das Wasserstoff transportiert, und das ist auch nicht so wirklich nur dafür gebaut worden, sondern es ist umgerüstet worden, und das hat dann auch noch aus Australien kohlebasierten Wasserstoff transportiert. Also es ist noch nicht so umweltfreundlich in der Wertschöpfungskette, wie wir uns das erhoffen für die Zukunft. Das ist wirklich Zukunftsmusik bisher, und wir müssen erst noch auf der technischen Seite verstehen, wie zum Beispiel die Anlagen aussehen werden. Wir reden ja in Deutschland im Moment viel über Flüssig-Erdgas-Terminals, und da gibt es die Hoffnung, dass die umgewandelt werden können in Wasserstoff-Terminals, aber es ist noch Hoffnung, die noch nicht konkret ist.
Da habe ich sofort zwei Fragen. Also einerseits habe ich das Bild, Herr Schlögel, Sie hatten es genannt, der Hindenburg, die vor über 100 Jahren explodiert ist, Wasserstoffbetrieben. Also wie gefährlich ist das? Und zum Zweiten, diese Infrastruktur, die nicht vorhanden ist, wo die Forschung noch dran ist und nicht die Industrie, die kostet doch.
Also ich glaube, auch die Industrie ist da dran, weil sie verstanden hat, dass da ein großes Interesse ist, diese aus dem Wasserstoff jetzt einen Energieträger zu machen und nicht mehr nur ein Vorprodukt der chemischen Industrie. Also insofern, das entwickelt sich, das dauert nur länger, als sich die Politik das im Moment wünscht. Das wird aber mit Kosten verbunden sein. Ne? Wir haben vorhin gerade über Flüssigerdgastransport geredet, der wird schon sehr stark runtergekühlt, was viel Energie kostet auf minus 167 Grad Celsius. Der Wasserstoff, der müsste noch mal mehr runtergekühlt werden, damit der transportiert werden kann in Schiffen, auf minus 250 Grad Celsius. Also sprich, wir reden von einem energieintensiven Art zu transportieren, die entsprechend mit Kosten verbunden ist. Ich glaube aber auch, dass sich das rechnen wird auf der Anlagenseite, also solche Exportanlagen zu bauen, solche Importanlagen zu bauen. Es ist nur nicht so verfügbar, wie das in der aktuellen Debatte teilweise scheint.
Herr Schlögel, hatten Sie ja gesagt, das eigentliche Problem ist dann nicht die Infrastruktur, sondern die Art, wie der Wasserstoff umgewandelt oder transportiert werden kann. Wo ist da die große Herausforderung für jemanden, der Wasser in Form von Wasser kennt, Wasserstoff in Form von Wasser kennt und ansonsten?
Ja, Wasser ist eben die Asche von Wasserstoff, das ist viel netter. Wir kennen auch Wasserstoff im Labor, und wenn Sie den Wasserstoff im Labor kennen, wissen Sie schon, wie man damit umzugehen hat. Ich möchte als erstes klarstellen, wir beherrschen den Umgang mit Wasserstoff hundertprozentig sicher. Also die Idee, das ist ein grundsätzlich gefährlicher Stoff, das ist zwar wahr, weil alle Energieträger gefährlich sind, also Benzin und Diesel sind auch gefährlich und die brennen auch, aber es gibt kein immanentes Sicherheitsrisiko mit Wasserstoff, das jetzt größer wäre, das wir nicht beherrschen. Stimmt nicht. Wir beherrschen das hundertprozentig. Der zweite Punkt, den man machen muss, ist, es gibt eine thermodynamische Grenze, die man nicht überwinden kann, und das ist, wie viel Energie muss ich aufwenden, um ein Wasserstoffmolekül zu verflüssigen. Das ist 37% des Energiegehalts. Das kann nicht weniger sein, es muss mehr als das sein. Das sagt einem die Thermodynamik. Also heißt das, wenn man Wasserstoff transportieren will und nicht als Wasserstoffmolekül im Vakuum, dann verliert man grob gesagt 40% des Energiegehalts. Das ist unvermeidlich, da muss man nicht reden drüber. Zweiter Hauptsatz. Also muss man sich die Frage stellen, wenn man eh schon 40% der Energie aufwendet, wie macht man das am geschicktesten? Und da gibt es jetzt eine Diskussion unter der Wissenschaft, verflüssigt man den Wasserstoff und verdampft ihn dann wieder, so wie man das mit Erdgas macht. Da hat man aber das Problem, dass flüssiger Wasserstoff eine sehr viel unangenehmere Flüssigkeit wie flüssiges Erdgas ist. Da gibt es das Problem der Fugazität, das könnte ich jetzt noch ausführen. Flüssiger Wasserstoff zerrinnt Ihnen unter den Fingern, das ist eine ganz fürchterliche Flüssigkeit, wenn man mit der arbeitet. Habe ich im Labor, könnte ich Ihnen auch vorführen. Oder man nimmt die Energie gleich und sagt, wir machen lieber einen Energieträger daraus, den wir für anderes auch verwenden können. Und dann sind wir bei der sehr sinnvollen Vorstellung des Methans. Also ich würde das sehr stark unterstützen, dass das eine gute Idee ist. Aber man braucht manchmal auch Wasserstoff nicht zum Heizen als Energieträger, sondern als H2-Molekül. Und dann würde sich der Ammoniak anbieten als eine Transportform. Wir und andere haben viele Studien gemacht, was jetzt die günstigste Methode ist, Wasserstoff über lange Strecken zu transportieren. Und da kommt eindeutig bei allen Studien raus, dass die günstigste Methode der Ammoniak ist und die drittgünstigste Methode ist das Erdgas. Aber es hat den unendlichen Vorteil, was schon gesagt worden ist, wir haben eine perfekte Infrastruktur. Und wenn man die Infrastrukturkosten dazu zählt, dann würde ich heute auch sagen, es ist eine sehr gute Idee, den Wasserstoff entweder in Methan oder in Ammoniak oder in beides zu verwandeln.
Um diese Verwandlung vonstatten gehen zu lassen, ist CatLab und all die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die dort forschen, zuständig, oder was heißt zuständig? Sie haben sich zum Ziel gesetzt, neue Katalysatoren, hocheffiziente Katalysatoren zu entwickeln. Zunächst die Frage, Frau Lawenka, warum reichen die vorhandenen nicht? Was ist deren Problem?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also konventionelle Katalysatoren kann man sich so als Pulver vorstellen, die in großen Reaktoren mit fossilen Energieträgern geheizt werden. Da stoßen wir schon mal auf das erste Problem. Da sind halt riesige Energiemengen notwendig, die bisher halt wirklich aus fossilen Energiequellen kommen. Gleichzeitig sind, obwohl 100 Jahre Forschung drinstecken, Katalysatorreaktionen nicht wirklich tiefgründig verstanden. Und dementsprechend möchten wir in dem CatLab-Projekt also neuartige Katalysatorsysteme auf Basis dünner Schichten entwickeln. Das kann man sich letztendlich wie ein Käsebrot vorstellen. Also Sie brauchen ein Trägermaterial. Im Falle des Käsebrots ist es natürlich das Brot. Im Falle unserer Forschung sind es Trägermaterialien wie Silizium oder halt auch Stahlfolien. Und darauf kommt letztendlich die gewünschte Schicht, also im Fall des Käsebrots natürlich der Käse. Und im Falle des Dünnschichtkatalysators das katalytische Material. Das kann schon ganz gut funktionieren, aber auch im Falle des Käsebrots ist es natürlich besser, noch unterliegende Schichten zu haben, wie zum Beispiel Gurken oder Salat. Und im Falle vom Dünnschichtkatalysator sind es dann Schichten, die die mechanischen oder elektronischen Eigenschaften und letztendlich auch die chemischen Eigenschaften der eigentlichen katalytischen aktiven Schicht beeinflussen.
Und wenn Sie von dünnen Schichten reden, heißt das, diese Erfahrung bringt das HZB mit, was die Photovoltaikentwicklung oder Forschung betrifft. Katalysatoren sind, zumindest weiß man das vom Auto, teuer, weil das sind Edelmetalle. Und wenn die im großen Umfang für Wasserstoffproduktion gebraucht werden, ist das auch ein Faktor, der diesen Prozess verteuert. Und Sie suchen jetzt nach Materialien, die vielleicht billiger sind?
Genau, richtig. Also das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, dass man natürlich Materialien findet, die katalytisch aktiv sind, aber natürlich weitreichend vorhanden sind und günstig auch sind. Und das ist auch einer der Forschungsansätze bei CatLab, von den konventionellen Katalysatormaterialien, die meistens auf Edelmetallen basieren, hinzugehen zu Materialien, die günstiger sind.
Nun ist CatLab ziemlich neu. Aber er freut sich auch internationaler Beliebtheit, wie zu hören war.
Richtig, genau. Wir haben ziemlich viel internationalen Zulauf mittlerweile, konnten auch schon den brasilianischen Vizeforschungsminister begrüßen und freuen uns natürlich über die weitreichende Bekanntheit.
Nun sind natürlich alle daran interessiert an diesen neuen Katalysatoren, die vielleicht billiger sind. Was können die besser?
Genau, also letztendlich ist es Ziel, Katalysator- und Reaktorsysteme zu entwickeln, die funktionieren auf Basis erneuerbarem Stroms. Also wir müssen wegkommen von den fossilen Energieträgern, die letztendlich konventionelle Katalysator-Reaktorsysteme beheizen. Und das ist natürlich möglich, erstmal, wenn man versteht, wie funktioniert so ein Katalysator, um den gezielt und maßgeschneidert halt zu verbessern und die Reaktorsysteme so umzuentwickeln, dass sie halt auf Basis regenerativer Energiequellen funktionieren.
Und da ist das CatLab in seiner Kombination aus Max Planck, Grundlagenforschung und HZB, Forschung für die Gesellschaft, eine ideale Kombination.
Wir haben genau den großen Vorteil, dass wir hier auf die weltführende Expertise des Fritz-Haber-Instituts zurückgreifen können und diese halt vor Ort hier am Technologiepark Adlershof mit dem Know-how des Helmholtz-Zentrums Berlin im Bereich der Dünnschichttechnologie zusammenbringen können, also wirklich vor Ort zusammenarbeiten, somit halt Rückkopplungsschleifen auch verkürzen und somit hoffentlich sehr zügig zu Innovationssprüngen kommen.
Da nickt der Fritz-Haber-Direktor Schlügel ganz kräftig, sehr zufrieden.
Da nickt er deswegen zufrieden. Das war sehr schön beschrieben. Ich möchte jetzt noch zwei wissenschaftliche Punkte dazufügen, damit man versteht, wie das geht. Ich fand das Beispiel mit dem Käsebrot sehr gut. Wir wollen jetzt aber nicht Käsebrot, sondern Käsetoast haben und dann erhebt sich die Frage, wie toasten wir das Brot? Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stecken Sie es in den Infrarotofen, das ist die Methode, wir heizen das Rohr von außen mit einer Gasflamme, das wird da auch so gemacht, oder wir stecken es in die Mikrowelle. Und das ist genau, was wir jetzt versuchen. Wir versuchen jetzt Katalysatoren zum ersten Mal zu machen, die man mit Mikrowellen heizen kann. Sowas hat es noch nie gegeben. Weil dazu können die Materialien, die man heute als Katalysatoren einsetzt, die kann man nicht mit Mikrowellen heizen. Und damit erreicht man eine völlig neue Methode, sehr viel Energie zu sparen. Man spart sich auch das ganze CO2 aus den vielen Gasflammen, mit denen man Reaktorrohre beheizt. Und Sie müssen wissen, dass die CO2-Emission der chemischen Industrie zu 2/3 aus den Flammen und nur zu 1/3 aus dem Stoffumsatz stammen. Also wenn wir alleine es schaffen würden, eine mikrowellengeheizte Katalyse zu machen, würden wir sofort 2/3 der CO2-Emission der gesamten chemischen Industrie wegnehmen. Das lohnt sich schon.
Da staunt die Wirtschaftswissenschaftlerin und sagt, jawohl, das macht das Ganze deutlich effektiver und wettbewerbsfähiger.
Ja, das klingt wirklich sehr spannend, vor allem die möglichen CO2-Einsparungen, denn das ist ja letztendlich das ganze Ziel von dem, was wir hier tun und warum wir auch über Wasserstoff und grünen Wasserstoff sprechen. Wir wollen weg von einem so fossilen Energiesystem und das bedeutet aber auch ein fossiler Verbrauch, der weg muss, unter anderem in der chemischen Industrie. Super spannend, um unser Klimaziel, Treibhausgasneutralität 2045 in Deutschland, 2050 in Europa zu erreichen.
Ich muss noch eine zweite Bemerkung machen. Warum geht das überhaupt? Es geht deswegen, weil wir eben die Unterlage zwischen dem Brot und dem Käse kontrollieren. Das ist, ich bleibe jetzt einfach bei dem Bild, weil das so schön schüppelt. Genau, das ist das, worum es hier geht. Der Butter ist der wesentliche Teil von dem Ganzen, erzeugt den Geschmack im Käsebrot und erzeugt auch die katalytische Wirkung. Es ist nicht der Katalysator oben, sondern es ist das sogenannte Functional Interface, das heißt die Unterlage zwischen dem Käse und dem Brot. Dazwischen gibt es eine ganz dünne Schicht, nur 2-3 Atome dick und die entscheidet über das Ganze. Und die wollen wir hier kontrollieren. Und darum sitzen wir auch hier in diesem Gebäude, weil wir eine einzigartige, also wirklich weltweit einzigartige Möglichkeit hier haben. Wir können nämlich diese Butterschicht nicht nur machen, sondern wir können sofort studieren, ob das auch die richtige Schichtdicke gehabt hat, weil wir diese schöne Synchrotron-Bessie zur Verfügung haben. Und wir bauen die Katalysatoren tatsächlich vor dem Synchrotronstrahl und können uns live online davon überzeugen, mit Hilfe des Bessies, dass wir das gemacht haben, was wir uns vorgestellt haben. Und somit transformieren wir mindestens gedanklich die Genese eines Katalysators von einem Versuch und Irrtum im Labor und wir schauen hinterher nach, ob es was geworden ist, zu einem Prozess, der kontrollierbar ist. So wie man auch Solarzellen macht, man auch in kontrollierbaren Prozessen. Und Katalysatoren kann man heute nicht in kontrollierbaren Prozessen herstellen. Man macht es und dann schaut man hinterher, ob es was Gutes geworden ist. Das so wie beim Kuchenbacken. Und jetzt gehen wir zurück und sagen, wir schauen aber jetzt mit Hilfe des Bessies zu, während der Kuchen backt und hören auch genau an der richtigen Stelle mit dem Heizen auf, wenn er nämlich fertig ist. Das ist ein weltweit einzigartiger Vorteil und das ist auch einer der Gründe, warum wir international so viel Visibilität erreichen, weil die Katalyseforschung seit 100 Jahren davon träumt, einen Prozess zu machen, den sie kontrollieren kann. Und hier wird es wahrscheinlich weltweit zum ersten Mal umgesetzt.
So, jetzt haben wir also ein Loblied auf den Standort hier und natürlich auf die Forscher und Forscherinnen hier. Wenden wir uns mal ganz profanen Dingen zu, nämlich der Raffinerie in Schwedt, dem PCK. Das soll umgebaut werden zu einem Standort für grünen Wasserstoff, so wird es von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck versprochen. Immer wieder wird gesagt, das wird diese grüne, nachhaltige Wasserstoffwirtschaft wird gerade im Osten Deutschlands die Zukunft sein und wird zur Unabhängigkeit von Öl- und Gasimporten beitragen. Also die Zukunft. Fragt man sich, wann ist Zukunft bzw. wann beginnt sie?
Na, sie beginnen muss sie jetzt bald. Sprich, wir müssen jetzt wirklich anfangen, das, was wir dafür brauchen, damit wir in Zukunft Wasserstoff als Energieträger dann auch haben, aufzubauen. Das ist zum einen der erneuerbare Strom, aber den haben wir hier tatsächlich im Osten Deutschlands schon sehr viel. Das ist zum anderen die Infrastruktur, die wir bräuchten, um den Wasserstoff zu nutzen. Also sprich, wir müssen darüber nachdenken und es wird geforscht daran, wie Pipelines eventuell umgewandelt werden können. Und dann ist noch die große Frage, wer sind weitere Nutzer außer den heutigen Nutzern in der chemischen Industrie für Wasserstoff? Denn wenn wir viel Wasserstoff haben, dann sollte der auch irgendwo genutzt werden. Und das wird oft als Henne-Ei-Problem beschrieben. Also kommen zuerst die Nutzer, die dann womöglich keinen oder nicht genügend Wasserstoff finden, oder kommt zuerst das Angebot? Und das muss jetzt alles aufgebaut werden. Also wir müssen darüber nachdenken, welche anderen Nutzer auch Wasserstoff nutzen. Die Stahlindustrie wäre ein Beispiel, wo auch dran geforscht wird, dort Fossile zu ersetzen durch Wasserstoff.
Beim Fall PCK Schwedt gibt natürlich jetzt der besondere Fall, dass ja das Produkt der Raffinerie ist ja Benzin und Diesel. Und da muss man sich fragen, lohnt sich das weiterzuführen, weil man ja perspektivisch das ohnehin nicht mehr haben möchte. Und da muss man jetzt zwei Sachen sagen. Die größte Menge von Benzin und Diesel wird man wahrscheinlich in der Tat in der Zukunft so nicht mehr brauchen. Das ist auch gewünscht und sinnvoll. Wenn man dann behauptet, dass in Zukunft in PCK mehr Arbeitsplätze sind wie heute, was ich gehört habe von den Politikern, dann muss man natürlich schon die interessante Frage stellen, was machen die dann? Und da gehört dann nicht nur der Wasserstoff dazu, sondern dann muss man tatsächlich die Frage stellen, wie viel kohlenstoffbasierte Materialien und Moleküle brauchen wir in Zukunft und warum braucht man da mehr Arbeitsplätze als heute? Das ist eine sehr interessante Frage, für die die Bundesregierung ja eine Taskforce gegründet hat, das ist auch gut so. Aber erlaube mir anzumerken, dass in der Taskforce die Leute, die sich überlegen könnten, was man eigentlich wirklich in der Zukunft dort macht, nicht vertreten sind. Man muss sich ernstlich die Frage stellen, sie bauen jetzt eine Pipeline, um Öl aus Polen zu bringen, und sie bauen eine Pipeline, um Wasserstoff von irgendwo herzubringen, dann macht man dasselbe, was man heute auch tut, nur mit anderen Infrastrukturen. Das reicht aber nicht, man muss ja das Produktspektrum umbauen. Und darüber muss man sehr gut nachdenken, weil in Ostdeutschland gibt es ja nicht nur Schwedt, sondern es gibt auch Eisenhüttenstadt und es gibt auch Leuna, und diese drei Dinge muss man zusammen sehen. Und es gibt ein Projekt der Bundesregierung, also des BMBF genauer gesagt, mit Namen Transheid, das sich seit einem halben Jahr schon Gedanken darüber macht, wie man das miteinander verknüpfen kann, dass am Ende ein Cluster entsteht, der zukunftsfähige kohlenstoffbasierte Moleküle macht, die man immer noch braucht und dabei den Kohlenstoffkreislauf schließt, weil sonst ist es nicht nachhaltig. Und das muss gelöst werden.
Sie haben ja in der Vergangenheit immer wieder beklagt, dass in diesen diversen Kommissionen zur Energiewende und zu all diesen Dingen zu viel Ethiker und zu wenig Naturwissenschaftler sind, weswegen sie denn sich auch mal zurückgezogen haben. Frau Holz, Sie sprachen von großen Infrastrukturmaßnahmen, die notwendig sind. Welche und in welchem Umfang?
Na, wir reden wirklich, wie vorhin schon mal, in allererster Linie vom Aufbau der erneuerbaren Energien. Und dann ist der zweite Schritt für die Nutzung von Wasserstoff die Elektrolysekapazität, die aber, wie wir gehört haben, und ich stimme dem auch zum gewissen Grad zu, auch im Ausland sich befinden kann. Und dann ist die andere Frage, die ich vorhin angesprochen hatte, die Frage der Verbrauchsseite, sprich die großen industriellen Verbraucher, die heute Fossile benutzen, die Stahlwerke, die ich gerade ansprach, aber auch andere Industrien, die irgendwie hohe Prozesswärme brauchen.
Außer Stahlindustrie, was ist da noch?
Ja, ich meine, wer verbraucht heute Erdgas? Das ist die Glasindustrie, die Papierindustrie, solche Industriezweige, die hohe Prozesswärme brauchen, und da Erdgas eventuell eine Möglichkeit wäre. Geforscht wird vor allen Dingen in der Stahlindustrie, um es ganz ehrlich zu sagen. Und auch da, das ist eine Art von Infrastruktur, und da sind teure Investitionen notwendig, die jetzt angefangen werden müssen anzustoßen.
Also es hat noch niemand auf der Welt aus Wasserstoff Stahl gemacht, das muss man schon erst mal sagen. Auch das muss erst noch erprobt werden. Es ist zwar denkbar, dass das geht, aber das muss man erst mal machen. Und bevor man, ich stimme Ihnen da voll zu, da werden zweistellige Milliardensummen an Investitionen pro Standort erforderlich sein. Und das ist sinnvoll, wenn man das vorher ausprobiert. Also man kann das nicht einfach bauen.
Und da sind wir insgesamt auch bei der Situation Deutschlands. Wir haben keine Sonne, wir haben nicht die riesigen Flächen, um Solar und Wind zu machen, aber wir haben Ingenieure und Wissenschaftler und Industrie, die das bringen könnte für die Energiewende weltweit.
Wir nicken alle, nicht wahr?
Aber ist das bei Politik und Industrie auch als Herausforderung so angekommen?
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ne? Ganz im Gegenteil, kann man sogar sagen, dass Deutschland da an vorderster Front ist, gerade was jetzt die grüne Wasserstoffforschung angeht. Wir sind sogar innerhalb Europas, was ja schon auf der europäischen, also auf der Brüsseler Seite weit fortgeschritten ist mit den Planungen und mit den Ideen für grünen Wasserstoff, sind wir in Deutschland noch mal weiter voran und haben größere Ambitionen und sehr viel Forschung in diesem Bereich.
Jetzt kommen wir mal zu den Niederungen der Ebene. Und die sehen so aus, dass Herr Habeck zwar die Rahmenbedingungen für eine Beschleunigung der Umbauprozesse verändern will, und das soll alles viel schneller gehen. Erste Frage, wie realistisch ist das? Und das zweite, die zweite Niederung heißt NIMBY, nicht bei mir, zünd Nachbarshaus an, also not in my backyard, der Widerstand gegen Flächen, gegen Spargelungen ist ja groß, dazu kommen höhere Preise. Geht die Zivilgesellschaft da möglicherweise nicht mit? Sie hatten das, glaube ich, Herr Schlügel, ganz am Anfang schon mal angesprochen.
Also ich glaube, dazu sitzen wir eigentlich heute hier. Man muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass alle an diesem Prozess beteiligten Diskutanten erstmal einen Überblick haben, worum es eigentlich geht. Und ich vermisse das an vielen Stellen. Man sieht immer nur einen Teil davon, aber nicht das Ganze. Und man muss zuerst einmal das Wesentliche der erneuerbaren Energien mal in den Vordergrund rücken. Erneuerbare Energien sind a. unerschöpflich und b. sind sie gratis. Also wenn man das unter einem gesamtsystemischen Gesichtspunkt betrachtet, sollten eigentlich alle Leute Hurra schreien, dass wir das endlich tun, weil wir von einem Energiesystem, das pro Energieeinheit Geld verlangt, nämlich pro Kilowattstunde, zu einem Energiesystem übergehen, bei dem Energie Flatrate ist, weil man nur die Infrastruktur bezahlen muss, aber nicht den Energieverbrauch. Das ist eigentlich sehr positiv. Das wird aber immer ignoriert. Also es ist ein riesiger Fortschritt für unser Energiesystem, dass wir erneuerbar werden. Das ist negativ konnotiert, weil man gesagt hat, um das CO2 einzusparen, kommt jetzt da diese Idee, dass da gespart werden muss. Und es muss überhaupt nicht gespart werden. Die Sonne gibt uns mehr als genug Energie. Es ist nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das ist eine Aufgabe, die die Wissenschaft lösen kann.
Und die Politik muss dann lösen, wie die Preise, die sich aus den höheren Aufwendungen ergeben, sozialverträglich und überhaupt akzeptiert werden können.
Ich würde denken, dass bei den hohen fossilen Preisen, die wir im Moment sehen, also sprich den hohen Erdgaspreisen, den hohen Benzinpreisen, die Verbraucher zahlen müssen, dass sich jetzt auch ein Window of Opportunity, ein Möglichkeitsfenster öffnet, um nochmal klarzumachen, dass wir mit den de facto Grenzkosten null Erneuerbaren eigentlich in ein System hinsteuern können, wo Energie für alle auch günstiger ist. Das ist jetzt vielleicht auch wirklich ein guter Moment, wo man das der Bevölkerung, den Wählern klar machen kann, dass das nicht nur bedeutet, dass wir viel Infrastruktur hinstellen. Und ehrlich gesagt ist ein Atomkraftwerk oder noch schlimmer ein Kohlekraftwerk ja auch kein schöner Nachbar, den man nicht unbedingt haben möchte, sondern dass diese Windkraftanlagen oder Solaranlagen wirklich das geringere Übel sind und Vorteile für uns bringen.
Es gab die Idee von Desertec, Strom aus der Wüste. Wir haben es jetzt mit Australien, wir kriegen da den Wasserstoff möglicherweise her. Norwegens Fjorde sollten für unsere Energieversorgung genutzt werden. Und in dem Zusammenhang wird dann immer der Vorwurf eines neuen Kolonialismus, eines Energiekolonialismus formuliert. Ist da was dran?
Das ist eine schwierige Frage, die man aus meiner Sicht differenziert betrachten muss. Die Norweger, die bieten sich an dafür, sowohl Strom aus den Fjorden als auch Wasserstoff von ihren Offshore-Windanlagen uns zu liefern. Da würde ich das Problem gar nicht sehen. Aber es gibt natürlich schon die Frage, müssen wir jetzt Wasserstoff aus Ländern importieren, in Nordafrika, in Südamerika oder überhaupt in Afrika, wo nicht mal genügend Stromversorgung für die einheimische Bevölkerung zur Verfügung steht. Wir diskutieren das unter dem sogenannten Aspekt der Additionalität. Also sprich, eigentlich sollten wir auch durchaus aus moralischen Gesichtsgründen nur von dort Wasserstoff importieren, wo die einheimische Bevölkerung ausreichend mit erneuerbaren Energien versorgt ist. Nun wird die Realität vermutlich anders aussehen, nämlich dass große Firmen Projekte in solchen Ländern machen und vielleicht dann dort helfen, auch die Energieversorgung zu verbessern. Aber ob die dann zu 100% gesichert ist, das wird sicher nochmal eine andere Frage sein. Aber es ist eine wichtige Frage für den grünen Wasserstoff, denn der soll ja nachhaltig sein.
Dieser Vorwurf des Energiekolonialismus, der ist schon berechtigt. Ich würde auch sagen, das muss unbedingt vermieden werden, aber es gibt genügend Mechanismen, das zu tun. Also solange wir das im Kopf haben, dass wir das nicht tun müssen, muss man der Idee folgen, es gibt in Deutschland die Vorstellung der Energiepartnerschaft. Und diese Energiepartnerschaft ist genau die richtige Lösung. Wir geben Arbeitsplätze und Technologie und kriegen dafür Energie. Und das ist tatsächlich partnerschaftlich. Es ist nicht sinnvoll, in Afrika Maschinen Maschinen hinzustellen, die für uns die Energie erzeugen und wir sammeln den Wasserstoff, das darf man nicht machen, sondern hier geht es um Hilfe zur Selbsthilfe. Und es ist durchaus auch sinnvoll, in Afrika die Produktionsstätten zu errichten, die Arbeitsplätze erzeugen, mit denen man diese erneuerbare Energie ernten kann. Und so ist es auch gedacht.
Blick in die Glaskugel oder in die Zukunft, die sich abzeichnet, grüner Wasserstoff, Energie und all das, was damit zusammenhängt in 50 Jahren. Was sehen Sie? Gehen wir die Reihe rum.
Ja, ich würde denken, es wird Teil unseres Energiesystems und unseres Energieverbrauchs sein, aber ein überschaubarer Teil. Wir reden so von vielleicht 10% des Endenergieverbrauchs aus meiner Sicht. Vor allen Dingen für industrielle Verbraucher, die hohe Prozesswärme brauchen und die nicht mehr aus fossilen Energieträgern dann gewinnen werden. Ich glaube nicht, dass wir es in Haushalten, ich sag mal, als Erdgasersatz so richtig sehen werden, sondern wirklich spezifische Energieverbrauch. Die sind Champagner der Energiewende dann nutzen.
Also ich teile das nicht ganz. Wir glauben sicher, dass es beides geben wird. Aber man muss sich überlegen, was die günstigste Lösung ist. Und wir werden einen weltweiten Energiemarkt haben. Und der weltweite Energiemarkt kann nur stofflich basiert sein, weil man sonst keinen Austausch haben kann. Und dann werden die Märkte entscheiden, wie groß der Prozentsatz ist. Also ich würde nicht sagen, es ist 90-10. Ich sage auch nicht, es ist 50-50. Das entscheidet der Markt. Wir haben zwei Systeme und wir sollten jetzt beide Systeme aufbauen. Ich bin auch ganz sicher, dass es in 50 Jahren nicht abgeschlossen ist. Wir werden in 50 Jahren immer noch fossile Energieträger haben, weil sich das einfach geschwindigkeitsmäßig nicht darstellen lässt. Der Weltenergiebedarf ist 175.000 Terawattstunden. Wenn man das umrechnen würde in Kraftwerke, dann bräuchte man fast 80.000 Atomkraftwerke. Wenn Sie die bis in 30 Jahren bauen wollen, müssten Sie alle 30 Minuten ein Atomkraftwerk bauen. Sie können sich schnell vorstellen, dass das nicht geht.
Also Wasserstoff wird in 50 Jahren definitiv ein zentraler Baustein eines klimaneutralen Energiesystems sein. Allerdings wird man den Wasserstoff vermutlich nur dort nutzen, wo man Strom aus erneuerbaren Energien nicht direkt ohne Umwandlung verbrauchen kann.
Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden dereinst zur ungeahnten Quelle der Wärme und des Lichts werden, die Energieversorgung der Erde sichern. Das sagte der Ingenieur Cyrus Smith, der aber war Protagonist in einem Roman von Jules Verne aus dem Jahre 1874. Den dornigen Weg von der Utopie zur Wirklichkeit gehen Robert Schlögel, Max-Planck-Gesellschaft, Steffi Lawenka, Helmholtz-Zentrum Berlin und Franziska Holz, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung in der Leibniz-Gemeinschaft. Danke fürs Zuhören, sagt Thomas Prinzler. Die nächste Ausgabe des Podcasts gibt es dann in 4 Wochen. Tschüss.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50-Podcast.